ARD. Ich habe dir heute ein paar Zitate zu Sylt mitgebracht und wir spielen ein kleines Spiel. Oh. Ich sag dir das Zitat, das rezitiere und du sagst mir, was du glaubst, wer das gesagt hat, okay?
Klingt nach einem kaum lösbaren Spiel, aber ich bin natürlich bei jedem Spiel mit dabei.
Ja, sehr gut. Also zu Hause könnt ihr natürlich auch mitraten. Und als kleiner Tipp, ich habe es ungefähr nach Jahreszahlen sortiert.
Also wir fangen früher an und kommen in die Jetztzeit zurück.
Genau, wir fangen quasi historisch an und kommen in die Jetztzeit. Bereit?
Mhm.
An diesem erschütternden Meere habe ich tief gelebt.
Oh, das klingt nach einem großen, nachdenklichen Autor.
Ja, ja, sehr gut. Die auf Sylt gewesen sein könnten.
Norddeutsche Autoren?
Ja.
Thomas Mann.
Ja.
Ah!
Das ist der Einzige, den du wahrscheinlich kennst.
Yes! Punkt 1 für mich.
So, okay, der nächste ist super schwierig. In jeder Welle hängt ein nackter Arsch.
Das muss aus der guten FKK-Zeit gewesen sein. Keine Ahnung.
Romy Schneider.
Oh, die kenne ich.
Aber ich finde es mega.
Total.
So, dann eins, das könntest du auch lösen. Manchmal schließe ich die Augen, stelle mir vor, ich sitze am Meer.
Ah, oh, das weiß ich.
Dann denke ich an diese Insel und mein Herz, das wird so schwer. Ne?
Das ist aus Westerland von den Ärzten.
Sehr gut.
Yay!
Zwei habe ich noch. Man denkt, es ist wie damals, aber man bewegt sich nur in Kulissen, die von Menschen bewohnt werden, die so tun, als wären sie von hier.
Es geht bestimmt darum, dass alle Häuser verkauft werden und ich habe überhaupt keine Ahnung.
Genau, die kannte ich auch nicht. Susanne Mathiesen ist Autorin und Sylterin, also spricht aus ihrer eigenen Erfahrung.
Ich finde sehr gut, dass ich Zitate erraten soll von Menschen, von denen du auch noch nichts gehört hast und auch nicht, nachdem du wusstest, wer es gesagt hat. Nee, finde ich ein gutes Spiel. Hast du noch was?
Ja, ein letztes habe ich noch. Döp, dö, dö, döp, 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 dö.
Ist das aus dem blöden Lied?
Ja.
Ah, okay. Es gab einen Skandal in diesem Jahr auf Sylt, weil ein Lied gesungen wurde. Kommen wir später noch zu. Wir sind Katharina
und Serafia. Wir besuchen in 10 Folgen 10 Nordseeinseln, von Borkum bis Sylt, und finden ihre Geschichten. Dabei stellen wir uns gegenseitig Aufgaben. Ich schwebe über den Ding.
Ich schick's deiner Mutter erst danach, ne?
Ja.
Ja, wenn du wieder unten bist.
Und ich treffe Inselikonen und Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte, die viel über die Insel erzählt.
Sylt ist vielfältig. Du kannst so sein, wie du willst. Das ist wirklich so.
Zusammen finden wir für euch heraus, warum diese Inseln so eine magische Anziehungskraft auf uns haben.
Was macht diese Insel so besonders und ist sie vielleicht genau die richtige für euch? Ans Meer, jedes Mal unter dem Motto: ein Abenteuer und eine Begegnung.
Und diesmal waren wir zum großen Finale auf der Königin der Nordsee. Und die Frage, die wir mit uns getragen haben, ist Sylt ausschließlich diese luxuriöse, für die sie bekannt ist, oder das Klischee, das sie so vor sich herschiebt? Mhm. Kann man sich hier nur wohlfühlen, wenn man sich hier auch ein Haus für einen 6- oder 7-stelligen Betrag leisten kann? Das wollen wir heute für euch herausfinden.
Moin Moin und herzlich willkommen auf dem Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn. Schön, dass Sie sich für den schnellsten und bequemsten Weg nach Sylt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Überfahrt und einen schönen Aufenthalt auf Sylt. Allen Syltern sagen wir, herzlich willkommen zu Hause.
Ich liebe es, mit dem Autozug über den Hindenburgdamm nach Sylt zu fahren. Das ist für mich wie so durch ein Zaubertor in eine andere Welt hineinzugehen. Man fährt in Dagebühl mit dem Auto auf diese Rampe auf den Zug drauf. Allein das finde ich ja schon aufregend. Dann sitzt man im Auto, der Zug fährt los, alles rattert unter einem. Es kommen erst ewig lange Felder mit Kühen und Schafen und Felder und Felder und nochmal Felder. Irgendwo noch Windräder. Und wenn es fast schon langweilig wird, dieses Schleswig-Holstein, dann kommt das Watt. Und über dieses Watt fährt man mit dem Zug im Auto. Das ist doch eigentlich irre. Und manchmal ist das Wasser da, manchmal stürmt es. Manchmal stürmt es auch ein bisschen zu doll, um auf dem Auto auf einem wackeligen Zug zu sein. Und manchmal ist gar kein Wasser da, sondern nur das Watt und das glitzert. Vögel suchen dann nach Futter und es ist wirklich bezaubernd. Und das geht immer viel zu schnell. Dann ist man schon runter vom Hindenburgdamm und auf Sylt und fährt da noch eine Weile. Aber das finde ich dann nicht mehr so spannend. Was dann so passiert, das kannst du erzählen.
Ich merke schon, du übernimmst heute den poetischen Part und ich bin für die harten, harten Fakten da.
So ist es.
Also, ich gehe noch mal einen Schritt zurück an dieser Stelle. Also dieser Zug, den du so poetisch gerade beschrieben hast, der ist wirklich cool, aber die Fahrzeiten, die scheinen doch recht flexibel zu sein, denn auf dem Hinweg fuhr der Zug eine halbe Stunde früher. Also man soll ja auch rechtzeitig da sein, deswegen sind wir mitgekommen. Aber auf dem Rückweg hingegen kamen wir auf unseren gebuchten Zug nicht mehr drauf, weil da eben so viele Porsches zurück ans Festland mussten. Und so mussten wir eine Stunde warten. Und ich will nicht unken, aber ich sag mal so, wir haben den Autozug gewählt. Es gibt zwei Anbieter, der zur Deutschen Bahn gehörte.
Ja, und wenn man auf Westerland ankommt, dann ist da eigentlich sehr wenig mit Luxus. Also eigentlich wirkte Westerland beim Einfahren in den Bahnhof sogar ziemlich abgerockt. Also nichts mit idyllischem Reden, dafür Gewerbegebiet, Hochhäuser, graue Wände. Und wer mit großen Erwartungen an Reichtum, Luxus und glitzernden Stars zum ersten Mal auf die Insel kommt, der ist wahrscheinlich an dieser Stelle erstmal ziemlich enttäuscht, denke ich.
Naja, ich finde, so schlimm ist es nicht. Das sieht irgendwie normal aus, wie an anderen vielen Bahnhöfen Deutschlands. Aber die Werbeplakate beim Einfahren in Westerland, die weisen direkt auf die Angebote diverser Immobilienfirmen hin. Das ist schon auffällig und dicke Uhren und sowas. Und man sieht den Reichtum ja schon auf dem Zug, auf dem Weg zur Insel der Schönen und Reichen. Wir haben uns beide ja den Spaß gemacht und haben die mitfahrenden Porsche beim Rauf- und Runterfahren auf den Zug gezählt und ziemlich schnell eigentlich kapiert, dass wir nicht die Porsche zählen müssen, sondern die Bentley.
Ihr Dummerchen.
Ja, weil die sind ja nochmal doppelt so teuer teilweise, um den vermeintlichen Reichtum richtig abzubilden.
Ja, und wie viele waren es?
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
So, und wie ist man reich auf Sylt, indem man da ein eigenes Haus gekauft hat? Wer fährt schon irgendwie ins Hotel, wenn man seine eigene Bude hat? Und da dachte ich, wer könnte dir zeigen, wie das Who is Who der Insel lebt? Ein Luxusimmobilienmakler. Deswegen habe ich dich mit einem verabredet, einem, der auch Spiegel-Bestsellerbücher über Sylt schreibt. Also auch was anderes kennt als Betongold, nämlich Erik Weißmann, einer von gut 200 Immobilienmaklerinnen und Maklern auf Sylt.
Unsere Tour startet, genau. Okay. Ja, und das war wirklich so ein bisschen verrückt. Ich dachte, ich treffe den Erik, 37 Jahre alt, seit gut 20 Jahren auf der Insel. Und der zeigt mir dann so ein bisschen was. Und wir plaudern ein bisschen. Aber dann sind wir wirklich quasi jede Straße auf der Insel abgefahren. Und Sylt ist 99 Quadratkilometer groß und damit die größte Nordseeinsel. Wir waren echt lang unterwegs. Hier rechts oder da?
Wir können hier rechts so, genau, da kannst du unten gut wenden, obwohl da steht keine Wendemöglichkeit, es geht.
Zwei Dinge, die mir da sofort einfallen. Erstens, der Schalthebel quietscht, weil du ihn immer noch nicht geputzt hast. Und zweitens, ich war sehr froh, dass ich heimlich mit dabei war, weil wir waren ja auf dem Campingplatz mit dem Bulli zu der Zeit. Und ich dachte, du bist so zwei Stunden vielleicht weg. Das hätte ich am Strand irgendwie verdaddeln können. Am Ende warst du den ganzen Tag unterwegs. Und dann war ich sehr froh, dass ich doch noch ein fahrendes Zuhause hatte und nicht auf dem Campingplatz verrotten musste.
Also Frau Jörnsson war im Hintergrund unterwegs, hat aber nicht weiter gestört bei unserer Rundfahrt.
Ich habe mir Mühe gegeben, nicht über die Insel. Ich war wie ein Hund.
Du hast gesagt, wirklich, der Erik hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich sag mal, er war mit uns insgesamt 8 Stunden unterwegs und hat uns die komplette Insel gezeigt. Also alle 12 Orte, hier mal im Schnelldurchlauf. Westerland, der Hauptort, pulsierend, aber hässlich. Kampen, Mondänen, Promis und Reiche. Wenningstedt, Braderup, Rantum, zwischen den Meeren gelegen, Keitum, sehr schön. List, nördlichster Ort Deutschlands. Morsum, östlichster Ort von Sylt. Arsum, Tindum, Munkmarsch und Hörnum, ganz im Süden. So, wir also mit Erik unterwegs und nebenbei auf unserer Fahrt 8 Stunden über die Insel gab es ganz viele Infos über die Insel.
Rantum war der Ort, wo alles so durchgerebdachtet ist?
Genau, Rantum, Kampen und Keitum, das sind so die rebdachdominierten Orte auf jeden Fall. bis auf wenige Ausnahmen dann in den Orten, aber du hast hier halt, und das ist ganz spannend, das ist die schmalste Stelle der Insel. Also Rantum ist die schmalste Stelle der Insel. Das sind hier beide Meere, also das Wattenmeer und das offene Meer.
Es gab aber auch Infos für Tierfreunde.
Ja, es ist eine absolute Hundeinsel. Also es gibt auch in Wenningstedt zum Beispiel die Hundstage. Das sind extra Aktionstage rund um den Hund. Also dann gibt es irgendwie Trainingseinheiten mit bestimmten tollen Trainern. Ne?
Ja.
Sollen wir einfach nach Hörnum fahren oder wie rum wollen wir es machen? Ist es euch egal? Na, dann fahren wir jetzt erstmal rechts runter. Genau.
Und wir sind auch vorbeigekommen an den dunklen Geschichten von Sylt.
Hier ist diese Leiche gefunden worden, dieser Mafia-Mord.
Ah, okay.
Mit dem rausgeschnittenen Auge letztes Jahr. Ich erzähle euch einfach alles.
Und er hat uns aber auch sehr viel davon erzählt.
Unter uns gesagt, das ist jetzt auf keinen Fall, dass ihr das aufschreien dürft, was ich jetzt sage.
Also, wir dürfen euch zum Beispiel nicht verraten, wo TV-Moderator Günther Jauch oder Modedesigner Guido Maria Kretschmer wohnen.
All das wird jetzt rausgepiept. Piep, 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 piep.
Ja, wir haben wirklich sehr viel erfahren in 8 Stunden Rundfahrt über Sylt. Aber wir dürfen euch sagen, welche die teuerste Straße Deutschlands ist.
So, hier geht's in den teuersten Weg Deutschlands.
Genau, Hoboken-Weg ist in den Charts quasi jedes Jahr so die teuerste Straße Deutschlands in den vergangenen Jahren gewesen. Und es liegt hier direkt am Watt in Kampen und sind wirklich sehr, sehr schöne Einzelhäuser mit Blick aufs Watt bis nach Dänemark teilweise und List. Wirklich ganz toll.
So, dann machen wir wieder neidisch. Wie viele Millionen brauche ich, wenn ich hier, ich wollte es gerade sagen, ein Zimmer? Nein, wenn ich hier ein Haus haben wollen würde?
Also tatsächlich ist es so, dass so der Spitzenwert bei 30.000 Euro pro Quadratmeter in den letzten Jahren teilweise war, teilweise auch noch mehr. Und ja, ich würde mal schätzen, dass die Häuser so teilweise 300 Quadratmeter haben.
Also so roundabout 9 Millionen Euro für so ein Häuschen, aber es geht auch noch ein bisschen mehr für so ein exklusives Reetdachhaus auf Sylt.
Das ist das aktuell teuerste.
Das rechts. Okay.
Also was zum Verkauf steht.
Ja.
Also das ist jetzt eine Erhebung von einem Internetportal gewesen jetzt diesen Sommer, dass es im Moment das teuerste Objekt ist, was sich am Markt befindet und mit ungefähr 15 Millionen Euro gehandelt wird.
Namen stehen übrigens an den Häusern oder an den Toren nicht dran, sondern nur Nummern. Sonst steht da nichts dran. Also wer jetzt losläuft und versucht herauszufinden, wo welcher Promi lebt, wird keinen Erfolg haben. Aber es gibt Touren über die Insel, Busreisen, die einem das erzählen.
Quasi wie in Hollywood.
Ja, schon. Raus aus den Luxussiedlungen. Wir sind zum Lister Ellenbogen gefahren, dem nördlichsten Punkt Deutschlands. Eine Landzunge, die so heißt, weil sie an einen angewinkelten Arm erinnert.
Mhm.
Der Landstreifen, wo Nordsee und Wattenmeer aufeinandertreffen, ist ein Vogel- und Naturschutzgebiet und wirklich schön. Ich liebe das da. Die herrliche Dünenlandschaft mit freilaufenden Schäfchen gehört einer Erbengemeinschaft. Und wenn du da mit dem Auto drauf fahren möchtest, also zu Fuß und mit dem Fahrrad ist kostenlos, mit dem Auto musst du aktuell 7 Euro Maut bezahlen.
Nicht schlecht. Ich finde das total amüsant, dass es so eine Erbengemeinschaft von 30 Leuten ja gibt, die sich so ein Naturschutzgebiet teilen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich einmalig, oder?
Und es auch bewahren. Also es ist wirklich, wirklich schön. Man kann da auch wohnen. Also da ist auch eine Unterkunft untergebracht. Und natürlich für Leute wie dich ist es genau das Richtige, denn es ist ein Hotspot für Wind- und Kitesurfer. Ist das ein Träumchen von dir, da
Absolut.
Mal zu surfen?
Ich war ja schon auf Sylt ein paar Mal surfen, aber immer nur Wellenreiten. Genau, mir fehlt quasi noch der Windsport, Wassersport, aber als wir das letzte Mal jetzt da waren, habe ich gedacht, okay, das muss ich ganz dringend nachholen. Es lässt sich nur immer so schlecht planen, das ist das Problem.
Schwimmen hingegen ist ein bisschen gefährlich, weil da echt ordentliche Strömungen sind, aber das ist alles ausgeschildert. Es lohnt sich auf jeden Fall der Ausflug dorthin und wir haben uns da hingestellt.
Okay.
Das Auto geparkt und mal ausführlich über Sylt gesprochen, denn den Ort, also den Lister Ellenbogen, hat Erik ganz bewusst für unser Interview ausgesucht.
Tatsächlich einer meiner Lieblingsorte und ich komme hier oft hin mit meinem Hund einfach auch. Ne? Es ist so, ich finde, das hat auch viel so ein bisschen von Schottland und es ist einfach klasse. Es ist also super beschaulich und du siehst dann halt von hier aus auch Dänemark und ist ein sehr cooler Ort einfach für mich.
und so wunderbar allein. Und ich habe auch schon dänisches Netz. Also wir sind eigentlich quasi gar nicht mehr in Deutschland. Genau. Jetzt sind wir ja die Insel hoch und runter gefahren. Von kleinen Orten bis sehr teuren und luxuriösen Orten. Kannst du sagen, alles ist schön.
Also auf jeden Fall ist es so, ich finde, jeder Ort hat so die eigene Identität. Westerland ist die gewachsene Stadt. Du findest so alles, also alle Verbrauchermärkte, alle Arztanlaufstellen, Ämter etc., Banken und so weiter. Und dann hast du eben die kleinen Inselorte, da steht jeder Ort im Grunde für was anderes. Also zum Beispiel das bekannte Kampen, dort gibt es heute viele Galerien, hochwertige Mode- und Einrichtungsgeschäfte. Dort haben sich ja in der Historie viele Künstler auch angesiedelt, die entsprechend dort dann gearbeitet haben, Schriftsteller, Maler etc. Und das ist so, ja, so vom Feeling oft auch mein Lieblingsort tatsächlich, wenn man jetzt einen Ort benennen soll. Aber ansonsten, ich bin auch super gerne in Hörnum, das ist die Südspitze, das ist ja so in den letzten Jahren sehr gewachsen, ähnlich wie auch der Ort in List, also sehr gewachsen ist durch neue Hotels etc. Ja, das sind so Lieblingsspots von mir tatsächlich, wenn man jetzt über die Orte spricht.
Bei dir ist es so wie bei vielen anderen, die sich in Inseln verlieben, als erstes im Urlaub gekommen. Du hast dich aber relativ früh mit 19 Jahren entschieden, schon hierher zu ziehen. Was ist dieses Magische, was dich anzieht an Sylt?
Also ich muss sagen, ich hatte eine Krankheitsgeschichte, so, also um das jetzt so grob zu erklären, und habe mich auf Sylt immer gut und irgendwo auch so geborgen gefühlt. Und das ist nach wie vor auch geblieben. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ort. Du kannst Kraft tanken, du kannst, also klar, wenn du jetzt in einer Stadt wohnst, kannst du auch rausfahren zu einem See. Ne? Hier ist es so, du hast ja die Natur vor der Tür, du lebst mit der Natur. Jetzt aktuell schaffe ich es wirklich täglich, einmal wirklich aufs Wasser zu schauen. Und das ist so, ja, das erinnert mich so an meine Anfänge, dass man gesagt hat, das ist ja so der absolute Wunsch und das setze ich jetzt einfach auch um.
Das Meer ist das eine, die Insel natürlich der andere Aspekt. Wir versuchen ja, diese Inseln miteinander zu vergleichen oder herauszufinden, was ist das Besondere? Was kann Sylt, was andere Inseln nicht können?
Ich denke, das Geheimnis ist einfach, dass Sylt ein seit Jahrzehnten gewachsenes Pflaster, sage ich mal, ist irgendwo mit einer super Infrastruktur und eben auch mit einem ganz besonderen Image. Also es geht ja los bei Gunter Sachs, es geht weiter bei Prominenten, die sich hier aufhalten. Und ich denke so, das ist so einzigartig. Es wird in den Medien ja immer als die bekannteste Insel Deutschlands einfach auch so dargestellt. Und es ist ja auch tatsächlich so, ja.
Jetzt hast du schon gesagt, Prominente sind natürlich ein Aspekt an Sylt. Drop doch mal so eine Reihe an Namen, unabhängig davon, ob du mit denen zu tun hast oder nicht, die für Sylt eine Rolle spielen.
Ja, so was jetzt in den letzten 2-3 Jahren eine Rolle gespielt hat, wo man wirklich sagen kann, das ist wirklich ein Thema, was ja auch medial dann verwertet wurde. Also zum Beispiel große Hochzeiten wie die von Finanzminister Lindner zum Beispiel. Guido Maria Kretschmer war eine große Hochzeit auf Sylt. Dann jetzt jüngst H.P. Baxter von Scooter. Und was wir natürlich auch haben zum Beispiel, das war vor kurzem ein Besuch der Tochter und der ehemaligen Ehefrau von Donald Trump auf Sylt, die hier zum Kuren sozusagen waren. Genau, das sind so die wirklichen Highlight-Namen, muss man sagen, jetzt so der letzten Jahre.
Und andere Leute wohnen hier wie Günther Jauch, das wissen irgendwie gefühlt alle, dass der hier zu Hause ist, oder Ulla Kockambrink oder Jürgen Klopp hat hier ein Zuhause. Immer Namen, die man so in der Presse verstreut wieder liest. Du bist Immobilienmakler und dadurch auch Spiegel-Bestseller-Autor geworden, denn du hast in deinem Erstbuch, und das habe ich gelesen und mich köstlich amüsiert, aber bitte mit Red, ein Sylter Makler erzählt Geschichten von der schönsten Insel der Welt, so ein bisschen halb anonym aus dem Nähkästchen geplaudert, wie dein Einblick in das Leben der Reichen und Schönen ist. Und da erfahren wir dann Geschichten von, es werden Saunen in Häuser eingebaut, um Kaschmirpullis zu trocknen. Das ist so hängen geblieben bei mir. Eine Frage, die dir bestimmt schon ganz oft gestellt wurde, ist, was war wirklich das Verrückteste, was dir passiert ist? Oder darfst du wieder nicht drüber reden?
Also tatsächlich haben es jetzt nicht alle Stories ins Buch geschafft, das muss ich natürlich auch sagen. Allerdings, also das Verrückteste, was mir passiert ist, das finde ich nach wie vor, dass ein Kunde mit mir das Haus gar nicht mehr besichtigen wollte, als er davor stand, weil er das sowieso abreißen wollte. Das klingt jetzt so ein bisschen herzlos. Es hatte auch wirklich so eine emotionale Geschichte, warum er das nicht wollte. Er hat gesagt, wissen Sie, wenn ich das jetzt abreiße und so weiter und mir das jetzt alles noch anschaue mit den Stories und so weiter, die passiert sind und so. Ja, und das ist halt aber, wenn man das aufs Wesentliche runterbricht, einfach ein Thema. Das ist natürlich total skurril. Du kaufst dir ein Haus für mehrere Millionen und dann willst du da halt gar nicht rein. Das finde ich halt so, das ist so mit das aktuell Abgefahrenste, was mir da wirklich mal passiert ist.
Warum zieht es, also du hast ja vorhin schon gesagt, mit Gunter Sachs fing das mal an, der sozusagen die Reichen und Schönen auf diese Insel gebracht hat und dann der so ein Lifestyle etabliert hat. Was zieht die Menschen an oder kommt einer und der nächste folgt da drauf?
Also ich sag mal so, ich habe mich da lange mit auseinandergesetzt, auch immer wieder in Gesprächen und so, was ist so das Sylt-Geheimnis einfach. Und man muss doch sagen, wenn man jetzt bestimmte teure Orte sich anschaut auf der Welt, dann kommt man doch oft zu dem Entschluss, okay, das ist meist am Wasser, es ist meistens sehr, sehr bezaubernd oder ergreifend irgendwo. Und das finde ich, das teile ich auf Sylt wirklich mit dem Meer und auch zum Beispiel Strand. Die Insel ist ja 99 Quadratkilometer groß, du hast 60% davon naturgeschützte Fläche. Und dieses Gesamtpackage mit dem Angebot, das ist ja zum Beispiel Shopping auf Niveau von Düsseldorf beispielsweise möglich, wenn wir jetzt an Kampen denken und so weiter. Sehr hochwertige und sehr, sehr gute Restaurants und Gastronomien, teilweise mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also du bekommst von bis, du bekommst einfach alles. Und ich glaube, dass es eben dieses Angebot halt auch irgendwo am Ende des Tages ausmacht, warum sich die Menschen halt hier so wohlfühlen auch.
Ist es versnobbt?
Das ist Ansichtssache. Also ich sage immer, das ist eine Gesellschaft unterm Brennglas. Hier trifft sich ganz Deutschland. Also ich würde nicht sagen, dass es versnobbt ist, dass das ist, bestimmt gibt es so die einen oder anderen, die vielleicht aus der Reihe tanzen, aber ich denke, das ist an deren Heimatorten dann auch der Fall.
Was glaubst du, wo steuert die Insel hin? Du beobachtest sie ja seit vielen, vielen Jahren, sie wird sich verändert haben. Was glaubst du, was kommt, weil viele Inseln sagen ja immer, wir wollen nicht sultifiziert werden. Was heißt denn das eigentlich? Also wo kann dieser Weg noch hingehen, was glaubst du?
Also ich sag mal, Sylt ist immer so ein bisschen Abziehbild der Gesellschaft und ich sag mal, wir sind hier oftmals Thema für gesellschaftlich relevante Ereignisse, muss man auch sagen, sei es jetzt die Diskussion rund um die Hochzeit des Finanzministers, ich sag mal, andere Leute heiraten auch auf Sylt, ja, so dann die Pfingstereignisse rund um das veränderte Lied von dem italienischen DJ zum Beispiel ist ja auch durch Deutschland gegangen. Eben.
Ja, der Ponyclub, ne, das war ja riesig, ne? Und wo man auch so über, wie war der Begriff, der jetzt oft rezitiert wird, Wohlstandsverwahrlost und so. Aber hast du das Gefühl, seid ihr extra im Fokus?
Also ich denke, unter uns gesagt, habe ich vor Jahren auch mal gesagt, wenn auf Sylt der Strom ausfällt, steht es morgen in einer großen deutschen Tageszeitung. So ist es tatsächlich auch. Ich meine, wo hast du das sonst? Ja, so. Sylt ist immer noch mal so ein Transporteur für Emotionen, im Positiven wie im Negativen, sozusagen.
Das dürfen die nicht, oder?
Ich glaube auch, dass das verboten ist, oder?
Ja, ich greife das mal auf gerade.
Nee, ja.
Nein, einfach, wir müssen ja nicht explizit machen. Also wir stehen ja hier wirklich in einem Naturschutzgebiet und hier fahren welche mit einem Quad und mit so Cross-Bikes durch die Dünen. Aber ich merke, ihr seid total gut vernetzt. Ne? Du sagst ja auch, wenn jemand was sieht auf Sylt, ihr habt schon Gruppen und tauscht euch aus. Ihr passt auf eure Insel auf.
Genau, es gibt also wirklich eine schöne gewachsene Community zum Beispiel. Also es gibt eine ganz tolle Facebook-Gruppe, die gegründet wurde mal und mittlerweile super viele Mitglieder hat. Ich glaube, bin ich sicher, sogar mehr Mitglieder als Einwohner. Ich weiß es nicht, also irgendein Superlativ. Und das ist eine Gruppe zum Beispiel, dann verliert da einer seine EC-Karte, dann wird das gepostet. Dann musst du da nicht übers Fundbüro gehen, sondern kannst sie direkt irgendwie abholen. Oder zum Beispiel, wenn mal Hunde ausbüchsen oder so, dann ist das meistens sehr schnell darüber auf dem kurzen Dienstwege geregelt.
Dann machen wir doch noch mal so ein Kit fertig für Leute, die Sylt besuchen wollen. Muss ich mich besonders kleiden?
Also wenn man jetzt Bilder in den großen deutschen Hochglanzmagazinen anschaut, dann denkt man das vielleicht. Ja, erstmal ein Poloshirt und ganz bestimmte Schuhe und so weiter. Nee, also ich empfehle halt tatsächlich wetterfeste Kleidung. Das wird oft unterschätzt, wenn man so Sommerbilder sieht. Ja, ich glaube, das ist auch der wahre Grund, warum es hier so viele Kaschmirläden gibt. Das ist vielleicht wirklich so. Nee, also wenn du nach Sylt kommst, musst du einfach, wenn du noch nie auf Sylt warst zum Beispiel, dann muss man einfach sagen, das wird häufig anders sein, dein Eindruck, wenn du die Insel dann wieder verlässt, als beispielsweise der Eindruck, den vorher viele hatten. Weil es ja wirklich so eine reichtumsdurchzogene Image oftmals ist. Und das ist einfach, Sylt ist vielfältig. Das bietet halt eben von allem etwas und für alle etwas. Also das finde ich wirklich das Schöne und auch das Bunte daran. Du kannst so sein, wie du willst. Das ist wirklich so.
Was mich noch umtreibt, ihr wart ja mal bekannt dafür, schon ein paar Jahrzehnte her, die meisten FKK-Strände zu haben. Jetzt gibt es immer noch, ich glaube, 5 oder 7, wie viel waren es? Ja, so roundabout. Warum ist es nicht mehr so hoch frequentiert? Es war doch mal die Insel der freien Körperkultur.
Das hat sich echt geändert. Ich kann dir sagen, warum. Das habe ich mal in einer Abhandlung in der Psychologie heute gelesen, nämlich durch Fotohandys, durch den Social-Media-Auftritt einiger Influencer und so weiter, ist wirklich so dieses Körperthema immer mehr zum Kult geworden. Und deshalb gibt es da wenige, die sich irgendwie so natürlich dann zeigen, ja.
Was ich alle frage, wenn ich auf einer Insel bin, was müssen wir noch erleben? Was muss man sich angeschaut haben, wenn man auf Sylt ist? Hast du ein paar spezielle Tipps?
Du kannst von List bis Hördum am Strand laufen, also ganz, ganz viel am Strand machen. Du kannst super spannende Sightseeing-Geschichten machen. Du kannst in alte Museen in Kaitum gehen. Da siehst du, wie hat man hier vor Hunderten von Jahren gelebt. Du kannst in List ins Naturgewaltenzentrum.
Diese Klassiker-Klischee-Orte, die man so kennt. Sansibar, Gosch. Muss ich da hin?
Also ich finde, da muss man hin. Ich gehe da selber gerne hin und muss sagen, also Gosch, das ist wirklich ebenso wie Sansibar so ein herzlich gewachsenes Produkt, was mittlerweile auch super kommerziell irgendwo ist. Aber wenn du wirklich an den Ort des Geschehens gehst, wie zum Beispiel bei Herrn Gosch nach List in die alte Bootszeile und dir wirklich so ein bisschen die Historie anschaust, die dort bebildert ist, wie hat er angefangen, nämlich mit einer kleinen Fischbude letztlich, mit einer Krabbenverkaufsbude. Oder wie hat Herr Säckler angefangen von der Sansibar? Das ist wirklich für mich alles irgendwo eine Antwort nochmal drauf, wie ist die Magie dieser Insel und wie ist so wirklich so diese Stärke. Und beide, muss man sagen, arbeiten jetzt auch im hohen Alter selber noch in den Betrieben mit. Und ich glaube, dass das einfach das Geheimnis ist. Also es sind im Herzen einfach Gastgeber, die in letzter Instanz einfach irgendwo Menschenfreunde sind und den Gästen eine coole Zeit bescheren wollen. Und ich glaube, dass das unterm Schluss so die DNA ist und auch einfach so das Erfolgsgeheimnis.
Wo kann mich Sylt überraschen?
Also für mich persönlich gibt es das fast jede Woche nochmal. Also es ist tatsächlich die sich wandelnde Natur. Also es gibt Lieblingsplätze, zum Beispiel da gehe ich mit meinem Hund immer spazieren im Süderheidetal. Das ist so eine ganz beschauliche Geschichte, also am Oststrand auf der Wattseite. Das finde ich wirklich ganz spannend. Und ich glaube, dass Sylt alles in allem dann am Ende für jemanden, der so den Mythos Sylt kennt oder so dieses Klischee Sylt kennt, ja, dass er oder sie dann vor Ort einfach positiv überrascht sein wird, wie anders es doch ist. Also man sagt immer Sylt lieben oder hassen. Tatsächlich kenne ich wenige, die das nur einmal so auf ihrer Bucketlist hatten und dann nie mehr wiederholt haben.
Ich muss noch einen Spruch suchen, der bei dir auch drin stand. Hier, Geld spielt keine Rolex, den musste ich noch, das fand ich so geil. Sagt man das wirklich?
Das ist tatsächlich sehr lustig, weil sich das so in der Wortfindung einfach so anbietet. Ja. Das wird oft zitiert inzwischen, ja. Ist dann am Ende wahrscheinlich auch so, ja.
Danke dir.
Ich danke dir und ich würde dir gerne noch die Kupferkanne in Kampen zeigen. Das ist einer meiner Lieblingsorte auf Sylt.
Da sind wir auch hingefahren, aber Wir haben so lange geredet, es hatte gerade geschlossen. Steht also auf unserer Bucketlist für den nächsten Sylt-Besuch.
Ich finde, daran zeigt sich ja auch so ein bisschen dieser Mythos auch, ne? Also man denkt, der Sylt hat einfach 24 Stunden, kannst du hin und Party machen und alles hat auf und überall kannst du Geld ausgeben und genießen und so. Und dann machen einfach so die Cafés halt auch einfach am Nachmittag zu.
Ja, ist aber auch eine Kurinsel, ne? Da ruht man sich halt aus und hängt an dem wunderschönen Strand ab. Das wäre eine Möglichkeit. Zeit für ein Zwischenfazit. Also, ich nehme mit von Erik, Sylt ist definitiv luxuriös, aber man kann auch einfach so sein, wie man möchte und wie man ist. Und für jede und jeden scheint ein Platz auf dieser Insel zu sein. Es wird Zeit dafür, dass du wieder irgendwelche verrückten Abenteuer übernimmst. Und bei Sylt habe ich natürlich gedacht, es muss natürlich irgendwas sein, was zu der Insel, aber sowas von definitiv zum Jet-Set passt. Also was wäre Jet-Settiger, als einfach nach Sylt zu fliegen? Da muss man ja dann auch nicht mit dem Pöbel wie mir im Autozug unterwegs sein. Aber weil du dann doch mit mir mitgekommen bist, habe ich dich einfach über die Insel fliegen lassen. Und das kann ja gefühlt auch wieder jeder machen. Deswegen habe ich gedacht, es muss ein ganz besonderes Gefährt sein, nämlich ein Gyrokopter. Und dafür habe ich dich zum örtlichen Flugplatz geschickt.
Moin, hallo.
Du bist Nasser.
Ich bin Nasser. Hallo. Ja.
Genau, und ich flieg mit.
Ja. Wir sind noch nicht ganz so weit.
Ja, und das Ding heißt übrigens Gyrocopter. Das ist really, really cool. Ja, was ist so ein Gyrocopter? Ja, wer ein Tick älter ist als ich oder wir, kennt ihn noch als Flievertüt. Mich hat das ein bisschen mehr ans Sandmännchen erinnert. Der kommt nämlich auch mit einem eher speziellen Hubschrauber und verteilt damit Sand. Mir wurde aber explizit gesagt, dass ich das nicht darf, weil ich dachte, es wäre doch witzig, wenn ich so Sand über die Insel und ich das Sandmännchen bin. Aber nein, ganz super strenge Regeln. Man darf gar nichts, nicht einmal imaginären Sandmännchen-Sand aus dem Gyrocopter werfen.
Ja, du bist ja auch nicht der Sandmann.
Aber ich hätte es werden können vielleicht.
Mhm.
Wer weiß das? Vielleicht bin ich in einem... Nein?
Mach weiter.
Okay. Batman?
Du kannst sein, was du möchtest.
Ich bin Batman. Gut, aber kommen wir zurück zum Gyro, wie der Fan es sagt. Im Wort Gyrocopter steckt das deutsche Wort Tragschrauber übersetzt drin. Und der Unterschied zum Hubschrauber technisch gesehen ist, dass der Rotor jetzt nicht durch ein Triebwerk in Schwingung kommt, sondern vom Fahrtwind. Also eigentlich ziemlich fancy. Du fährst los und das Ding fängt an, sich zu drehen und dann hebst du langsam ab. Abheben war das Ziel und mein Pilot, der Dieter, der hat mir das sehr genau erklärt.
Wir rollen jetzt quasi hier vor auf die Piste, wo wir hinwollen. Ja? Das heißt, also wir werden jetzt, so wie der Wind steht, die Piste 2,4 haben. Das ist also quasi die Richtung 240 Grad. Dann dürfen wir hier auf der Piste quasi bis zum Anfang zurückrollen. Und dann starten wir in 240 Grad raus aufs Wasser zu. Und dann fliegen wir die Kante von Sylt entlang quasi hier so außen rum und fliegen dann über an Kamp vorbei, fliegen wir dann wieder hier auf die 2,4 und landen dann hoffentlich auch wieder in der langen Landung.
Für mich hieß es erstmal aber rein in den Giro.
Ja, das Abenteuer beginnt schon mit dem Einsteigen, ne? Ah ja, aber völlig geschmeidig.
Ja, so kennt man mich, völlig geschmeidig nämlich.
So, ich war natürlich wieder ein bisschen neidisch, weil ich würde auch gerne mal Sandmännchen sein in so einem Gyrocopter. Wie war es denn da drin zu sitzen? Manche Leute haben, glaube ich, Angst, weil es so offen ist.
Ja, also erstmal ist es laut. Vor allem laut, das hat man ja schon vorher gehört. Es ist halt ein Flugplatz, da gibt es überall Maschinen und die sind eben laut. Und das Ding, wenn es erstmal fliegt, ist auch laut. Man hat natürlich so einen Helm mit Kopfhörern auf und kann miteinander kommunizieren über das Headset. Aber das ist auch eher anstrengend. Vor allem bei dem Mikro war das jetzt so, dass die überhaupt erst angegangen sind, wenn ein gewisses Dezibel erreicht wurde. Was wiederum dazu führte, dass ich die ganze Zeit nur geschrien habe. Aber gut, das alles vergisst man dann ganz schnell, wenn man auf der Startbahn ist und es losgeht. Bisschen mulmig war mir allerdings schon, weil du hast ja tatsächlich kein Verdeck. Man nennt den Gyrocopter auch das Cabrio der Lüfte. Also jeder Vogel kann dir beim Fliegen theoretisch auf den Kopf kacken. Und so kleine Maschinen wirken ja auch immer so ein bisschen zerbrechlich, weißt du? Also die sind nicht wie so große Boeings, sondern irgendwie zart. Und diese Kombi aus Filigran und kein Verdeck, das hatte irgendwie was Todesmutiges. Das schon, Aber du kennst ja dieses Gefühl, wenn du mit dem Flugzeug abhebst, wenn einmal so der Magen runterrutscht, ne?
Definitiv.
Ja, das gibt's dann nicht.
Ah, okay. Weil also ganz sutsche, ganz sachte
total.
In die Luft.
Ja, ich mag dieses Gefühl ja total gerne und hätte mich drauf gefreut, aber da passierte gar nichts. Weil es alles an diesem Ding fühlt sich halt leicht an. Und dann ist es trotzdem ganz ähnlich wiederum wie im Flugzeug. Du rollst über das Rollfeld, der Boden entfernt sich immer mehr, die Menschen werden immer kleiner, der Horizont wird immer breiter und bald sehen alle Häuser und Autos aus wie Spielzeug.
Oh, das mag ich besonders gern. Und dann ja über Sylt, das ist ja eine wahnsinnig hübsche Insel mit den unendlich langen Dünenlandschaften. Wir haben es von Erik schon gehört, 60% ist Naturschutzgebiet. Wie wirkte das von oben?
Erstmal bist du ja super beschäftigt, überhaupt zu sehen. Das ist ja, also deine Perspektive ändert sich ja total. Ne? Wir sind dann erstmal Richtung Meer geflogen und dann siehst du schon, wie die Leute baden, wie die Wellen ankommen. Das wird auch alles ganz klein. Wir sind dann an Westerland vorbei, an Wenningstedt vorbei, an der legendären Buhne 16.
Ja, die Buhne 16, legendärer Ort. Wir haben ja den Namen Gunter Sachs schon, der Playboy Gunter Sachs in den 60er Jahren hat der Sylt für sich entdeckt. Und Sylt war ja vorher schon ein Treffpunkt für die Reichen und Schönen, aber durch ihn erst so richtig. Und der hing immer an diesem legendären Strandabschnitt Buhne 16 bei Kampen ab mit seiner damaligen Ehefrau Brigitte Bardot und zog dann immer mehr und immer mehr Promis an und hat entscheidend dazu mitgewirkt und auch dieser Ort, dass Sylt heute so legendär ist.
Genau. So, aber deine Frage war natürlich, was ist mit der Natur da? Also, richtig spannend wird es, wenn du auf den Lister Ellenbogen zufliegst. Hatten wir ja schon. Das ist der nördlichste Teil von Sylt und genau wie du, finde ich, ist das der schönste Teil dieser Insel. Eben wegen dieser Natur und ich als Dänemark-Liebhaberin kann von da aus nach Röme rüberblicken, das finde ich auch cool. Und wenn du rüberfliegst, siehst du halt diese Bucht nochmal von oben und du siehst dann auch wirklich die verschiedenen Blautöne, aber auch Brauntöne, weil es ist ja Wattenmeergebiet und du siehst auch, welche Kräfte da am Werk sind. Also überleg mal, da werden 500 Millionen Kubikmeter Wasser bei Ebbe und Flut hin und her bewegt. Das ist so eine Masse, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das siehst du am Boden dort. Da hat sich so ein riesiger Priel entwickelt. Das ist alles sehr schick.
Ja, du kannst sehr schön die Natur beschreiben, aber weswegen viele Leute hier einschalten, ist die Promi-Quote. Jetzt bist du über die Insel geflogen. Wir sind vorher über die Insel gefahren. Was hast du Neues an Promi-Stuff entdeckt?
Ich habe ein paar Pools gesehen, aber ich konnte leider nicht erkennen, wer da jetzt am Baden ist.
Echt jetzt?
Also man sieht sehr, sehr wenig
das
davon.
Das ist alles, was du mitbringst?
I'm sorry, ja. Es war vielleicht auch einfach keiner da. Auch selbst die Porsches siehst du nicht mehr wirklich. Also ich habe die Austernanlage aber gesehen, wo die Sylter Auster gezüchtet wird. Da habe ich natürlich einen freien Blick gehabt und auch auf die Reetdächer. Aber ansonsten wirklich, das Watt von oben war einfach viel interessanter als bei Günter Jauch oder Fußballtrainer Jürgen Klopp in den Garten zu schauen.
Okay, akzeptiere ich jetzt einfach mal so.
Musst du auch.
So, jetzt bist du ja ohne Verdeck da rumgeflogen in deinem Gyrocopter. War das nicht verdammt kalt?
Naja, es ist ja zum Glück Sommer, also ein bisschen kühl war mir schon an den Händen, aber ansonsten alles gut. Also das Ding ist ja offen und die Idee davon ist, dass du wirklich im Freien bist und zwar mit all deinen Sinnen und mit denen halt die Umgebung auch wirklich wahrnimmst. Also salzige Luft riechen oder das Meer irgendwie anders spüren, vielleicht noch so eine Gischt oder sowas, aber das habe ich nicht. Vielleicht lag das auch daran, dass ich visuell auch wirklich total abgelenkt war, weil du bist ja so beschäftigt, allein schon mit Gucken. Aber was ich dann doch gemerkt habe, war bei der Landung, weil wenn du singst, das ist dann so, dass du wirklich die einzelnen Luftschichten spürst und es wird immer wärmer und wärmer und das war ein bisschen so, wie sich in so einen warmen Pool zu legen. Das war total schön. Ja, und dann bist du am Boden und das ist erstmal komisch, das lag aber nicht an mir, das ist normal, hat der Dieter gesagt.
Wenn man von oben, das sage ich mal jetzt so gerade im Offenen, das erste Mal erlebt, das Gehirn muss da viel auch verarbeiten, ja, weil man sieht diese ganze Ferne, ja, man weiß ja noch gar nicht so richtig, wie man guckt oder was man eigentlich zunächst von der Optik her erwartet. Das Gehirn hat auch viel nachzuverarbeiten, ja. Ich habe also oft festgestellt, dass die Leute dann abends völlig platt ins Bett gefallen sind, ja, weil einfach da noch so ein Unterbewusstsein einiges arbeitet.
Uiuiui, hatte dein Gehirn also richtig viel zu tun.
Ja, okay. Aber ich kann ja mal so ein Fazit ziehen. Also auf Sylt herabschauen, das ist schon etwas Besonderes. Es hat aber wenig mit Champagner und Austern zu tun, wobei Austern schon. Und aber auch sehr wenig mit schicken Autos. Luxus siehst du von da oben eigentlich nicht wirklich. Du siehst nämlich etwas viel Größeres, nämlich die Natur der Insel. Und wenn ich jetzt ganz philosophisch werden soll, lässt sie dich auch so materielle Werte vergessen. Wobei, das ist natürlich auch nicht ganz so billig, so ein Flug. Also die Natur kann man auf Sylt auch anders entdecken, sehr gut sogar. Aber die Vogelperspektive, das ist cool, gar keine Frage.
Hattest du denn Angst zwischendurch? Sollte ja ein Abenteuer sein?
Nee, ich habe keine Angst vorm Fliegen. Ich bin ja schon mit 3 Jahren das erste Mal alleine geflogen nach Grönland. Das kann ich an dieser Stelle gerne droppen. Ich und Fliegen, it's normal, you know? Ja,
jetzt packt Mutti wieder die Geschichtenkiste aus. Kommen wir zum Entscheidenden jeder Folge von Ans Meer, zum
Matjes Brötchen Index.
Und hierfür habe ich darauf bestanden, dass wir noch einmal quer über die Insel fahren, um nach List zu fahren, nämlich zum Original, zu Gosch. Denn wenn man über Fisch auf Sylt redet, kommt man am Sylter Fischkönig Jürgen Gosch und seiner gleichnamigen Fischrestaurantkette nicht vorbei. Man sagt auch, die nördlichste Fischbude Deutschlands. Und den haben wir sogar getroffen, der lief an uns vorbei.
Ja, der hat uns auch gegrüßt.
Netter Mann.
Ganz normaler, bodenständiger Typ.
Und ich war unfassbar überrascht. Ich habe erwartet, natürlich auf Sylt wird so ein Fischbrötchen ja vergoldet sein, da kostet es unfassbar viel Geld. Wahrscheinlich gibt es das auch, aber nicht in diesem Laden. Ich war total überrascht vom Preis, denn
es hat nur 4,50 Euro gekostet.
Und damit liegt Sylt im Vergleich zu den anderen von uns besuchten Inseln unter Mittelwert von 4,74 Euro, denn wir sind bei der letzten Insel. Wir können ein Fazit ziehen.
Also kurzes Fazit eingeschoben für unseren Matjes Brötchen-Index. Günstigstes Brötchen mit 3 Euro auf Wangerooge und teuerstes mit 7 Euro auf Jüst. Preisänderung vorbehalten.
Also ich hätte nie gedacht, dass man wirklich auf der doch teuren Insel Sylt für 4,50 Euro ein Matjes Brötchen bekommt.
Ich habe noch einen Kommentar zu Gosch. Ich finde da oben, also am Ursprung aller Fischbrötchen, dass die Vermarktung, also auch wenn der Preis günstig war, die Vermarktung ganz schön krass war. Für mich war das so ein bisschen wie Fischbrötchen Disneyland, weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Also es gab total viel Kitsch und viele Buden und Merchandise ohne Ende. Und da wird halt auch so diese Sehnsucht Fisch irgendwie verkauft. Deswegen wie Disneyland.
Funktioniert aber, können wir nicht anders sagen. Und wir haben noch mitgenommen, was man irgendwie da machen muss. Es gibt ja das Sylter Gedeck, sprich Austernschlürfen, die ja auch angebaut, sagt man nicht, ne? Du hast es von oben gesehen.
Gezüchtet
werden. Vor Sylt. Ich fand's lecker.
Guck mal, sie haben schon vorgetrennt, das ist aber nett.
Mhm. Als ob man mehr Wasser saufen würde. Probier mal.
Aber köstliche, ne? Prost.
Also ich fand es auch lecker. Ich bin jetzt keine Austern-Expertin. Ich habe letztes Jahr in Frankreich welche probiert. Die fand ich genauso lecker. Also musst du jetzt ein Kenner mal sagen, Inge, was der Unterschied ist.
Wir bleiben einfach, so wie es zu uns passt, beim Matjes Brötchen.
Ziehen wir ein Fazit über Sylt. Ich finde Sylt total super. Und genau weil du nämlich, was Erik sagte, weil du so sein kannst, wie du bist. Weil ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt die falschen Klamotten an oder so. Und ich finde, das ist eine Insel, die verschleiert von diesem Promitum eigentlich was ganz anderes bietet. Nämlich wirklich wunderschöne Landschaft. Für mich, also für mich ist ja schon ab Amrum, Dänemark, Sylt noch viel mehr. Die Natur auf Sylt ist wirklich spektakulär. Auch nochmal spektakulärer als auf allen anderen deutschen Inseln.
Ich mag es auch sehr gern, die Dünenlandschaft, die endlosen Strände. Und wir haben Sylter Tradition, nicht nur Austern geschlürft, sondern wir waren nackt baden. Lag auch daran, dass eine Person hier im Raum ihren Badeanzug vergessen hatte.
Wer?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja Ossi, wir müssen ja nackt ins Wasser. Also es war wunderschön, kann man auch machen. Es gibt noch genügend Nacktbadestrände, aber die meisten Leute sind dann doch bekleidet. Aber es war schön. Also, wir lieben auch Sylt. Wir müssen aber jetzt so ein Gesamtfazit ziehen, denn das war unsere letzte Folge.
Kannst du dir das vorstellen? 10 Inseln durften wir besuchen, 10 haben wir besucht. Mir war es eine große Freude. Alle interessiert natürlich eine Sache ganz, ganz, ganz dringend. Katharina, was war jetzt deine Lieblingsinsel?
Boah, das finde ich fies. Das finde ich total fies.
Ja, investigativ wird hier nachgefragt.
Ich habe gerade auf dieser Tour viele neue Lieblingsinseln entdeckt. Ich muss sagen, meine neue Liebe an der Nordsee ist Borkum, weil wir sie zum ersten Mal entdeckt haben und sie mich irgendwie total geflasht hat. Ich habe aber auch noch andere Lieben auf den Nordseeinseln.
Und zwar?
Alle für sich haben was Schönes. Und bei dir?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das wie so bei Kindern ist, dass man sich nicht entscheiden kann. Also meine Erkenntnis ist, weil ich fand es auch überall schön und jeder auf ihre eigene Weise. Also mich hat dieser Podcast jetzt gelehrt, es gibt sowas überhaupt nicht wie eine Lieblingsinsel. Leute behaupten das immer, aber ich behaupte Ideen entgegen, dass es total darauf ankommt, worauf du Bock hast und mit wem du da bist und wie du diese Zeit verbringst. Und wenn das stimmt, dann ist der Ort eigentlich egal. Also ich glaube, es kommt viel mehr darauf an, was man auf dieser Insel tut, als dass jetzt eine Insel unbedingt immer schöner ist als die andere.
Und da du auf jeder Insel mit mir warst, war es natürlich überall
ganz
schön.
Genau.
Wir machen jetzt eine lange Sommerpause. Die nutzen wir beide natürlich, um wohin zu fahren. Klar, wieder ans Meer.
Ja, ein paar Inseln werden auch dabei sein. Oder hättest du jetzt, Katharina, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, würdest du jetzt lieber in die Berge fahren nach so viel Meer?
Och, Berge stören nicht. Ich mochte die besonders in Norwegen. Weißt du warum?
Na?
Die lagen am Meer.
Ich wusste es. Also wir wissen noch nicht genau, wohin dieser Podcast als nächstes schippert. Da lassen wir uns ein bisschen träumen. Aber wenn ihr Bock auf mehr habt, dann empfehlt uns unbedingt weiter. Das steigert die Chancen, dass wir nochmal los dürfen.
Vielleicht sogar an die Ostsee.
Oder an die dänische oder holländische Nordsee. Nach Fanö fahren wir eh im Frühling, weil ich habe dir ja Strandsegeln versprochen.
Schreibt uns doch mal, worauf ihr Lust hättet. Welche Inseln, welche Küste? Kann auch weit weg sein. Nein, dann fahren wir da gerne für euch hin, wenn es gut läuft. Schreibt uns gerne Vorschläge und grundsätzlich Feedback an bremen2@radiobremen.de.
Hoffentlich habt ihr ein paar neue Sehnsuchtsorte entdeckt und wisst jetzt, wohin eure nächste Reise gehen soll.
Ans Meer, der Podcast von Bremen 2, heute von der luxuriösen Insel Sylt.
9 weitere Nordseeinseln haben wir für euch besucht.
Könnt ihr hören, Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr sonst gute Podcasts hört.
Mein Name ist Serafia Johansson.
Und ich bin Katharina Gulaikow.
Und wir sagen danke. Dieses Mal an unsere Redakteurin Anna-Maria Stock, an Eva Garte im Sounddesign und ans ganze Team von Bremen 2. Macht's gut. Wir hören uns sicher mal wieder.
Ich habe voll Abschiedsschmerz. Oh. Es war toll. Danke, dass ihr zugehört habt. Auf bald.
Ich kaufe dir jetzt einfach ein Fischbrötchen.
Yeah! So, und zum Schluss gibt's auch heute noch einen Podcast-Tipp für einen Podcast, der das Ähnliche macht wie wir. Der geht auf Tour zwischen Hamburg und Tahiti.
Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien, die Bergbauregion Roșia Montană in Rumänien oder Somaliland am Horn von Afrika. Jede Woche habe ich die spannende Aufgabe, mit Reporterinnen und Reportern über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen. Zwischen Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen. Ich lade Sie ein, jede Woche mitzureisen und Ihr Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek.